Spurensuche. Der True Crime Podcast des Trierischen Volksfreunds.
Willkommen zurück bei Spurensuche mit Alexander Wittlings und Johanna Heckelei. Diesen Fall kennen unsere treuen Zuhörer schon. Es geht nämlich um den Mord am Downer-Arzt Steffen Braun. Aber es gibt neue Entwicklungen, weswegen wir heute nochmal über den Fall sprechen. Es ist einer der aufsehenerregendsten Fälle der letzten Jahre. Anfang 2023 wird der Downer-Arzt Steffen Braun vermisst gemeldet. Kurze Zeit später wird sein Auto brennend in einem Waldstück gefunden. Die Polizei ermittelt in alle Richtungen, doch zunächst ohne Erfolg. Erst ein halbes Jahr später wird aus dem Verdacht grausame Gewissheit. Die Leiche des 53-Jährigen wird von einem Passanten in einem Wald entdeckt. Eine Obduktion ergibt, Steffen Braun wurde ermordet.
Daraufhin steht die Familie des Arztes vor Gericht. Die ehemalige Lebensgefährtin, ihr Sohn und dessen Halbbruder müssen sich wegen Mordes verantworten. Und tatsächlich gesteht einer der Jugendlichen die Tat. Die zwei Jugendlichen werden beide wegen Mordes verurteilt. Die Lebensgefährtin des Arztes kommt mit einem blauen Auge davon.
Und nun gab es eine entscheidende Wendung. Der Prozess ging nämlich in Revision und eines der Urteile wurde aufgehoben. Darüber sprechen wir heute mit unserem Kollegen und Gerichtsreporter Rolf Seidewitz, der den Fall von Anfang an intensiv verfolgt hat. Hallo.
Ich grüße euch.
Rolf, nach dem ersten Urteil haben ja alle Seiten Revision eingelegt, sowohl die Verurteilten als auch die Staatsanwaltschaft. Warum waren die Beteiligten so unzufrieden mit dem Ausgang des Falls?
Ja, zunächst muss man mal sagen, dass es gar nicht so ungewöhnlich ist, dass eine Partei oder alle Parteien Revision einlegen. Es kommt eigentlich häufig, ja, fast bei jedem Urteil vor. Bei einer Revision geht es ja darum, dass Rechtsfehler eines Urteils überprüft werden. Im konkreten Fall, wie gesagt, haben alle vier Seiten Revision eingelegt. Also das waren zum einen die Verteidiger der drei Angeklagten, es waren ja insgesamt drei Angeklagten, und auf der anderen Seite noch die Staatsanwaltschaft. Also vier Seiten, die Revision eingelegt haben. Und wir bleiben jetzt einfach mal bei der Revision der ehemaligen Lebensgefährtin des Arztes. Denn das war ja ein Urteil, was nach Meinung vieler Prozessbeobachter zu lasch war.
Das ist ja jetzt alles schon eine Weile her. Kannst du uns kurz nochmal zusammenfassen, wie denn die Urteile lauteten?
Es gab ja Urteile gegen drei Beteiligte. Zum einen die beiden Jugendliche, die beide wegen Mordes verurteilt worden sind. Der eine Täter bekam 9 Jahre Haft, der zweite Jugendliche, die Jugendliche zur Tatzeit, da waren beide 16, bekam 6 Jahre Haft. Und die Frau, die Lebensgefährtin des Arztes, ist damals zu einer Haftstrafe von 2 Jahren und 4 Monaten wegen unterlassener Hilfeleistung und Brandstiftung verurteilt worden.
Einer der Jugendlichen hatte die Tat ja im Detail gestanden. Wir haben darüber auch in einer vorherigen Folge schon mal gesprochen. Vielleicht können wir aber nochmal aufrollen, was genau ist denn da passiert? Was hat er erzählt?
Ja, der Arzt, der ja in Geroldstein am Krankenhaus als Orthopäde gearbeitet hat, der war bei seinen Patienten ja äußerst beliebt, so ist er auch im Prozess geschildert worden. Aber er muss mehr zwei Gesichter gehabt haben. Und zwar, wenn er zu Hause war, hat er halt häufig getrunken und ist dann gegenüber den Angehörigen ausfällig geworden. Er hat sie bedroht angeblich, so wurde das geschildert von seiner Lebensgefährtin und auch den beiden Jungs. Und teilweise ist er auch handgreiflich geworden. Das war auch am Abend dieser Bluttat, bei der er ums Leben gekommen ist, bei der er umgebracht worden ist, wieder der Fall. Er muss also rumgepöbelt haben und auch seine Lebensgefährtin hart angefasst haben. Und da soll dem 16-jährigen leiblichen Sohn der Lebensgefährtin der Kragen geplatzt sein. So hat es jedenfalls sein Halbbruder im Prozess geschildert. Er hat dann zu dem Halbbruder gesagt, bewaffne dich, jetzt geht es los. Und dann haben die beiden Steffen Braun aufgelauert, als er zur Toilette ging, beziehungsweise als er wieder zurückgekommen ist, wurde ihm dann mit dem Baseballschläger auf den Kopf geschlagen von einem der beiden Halbbrüder. Der andere hat dann später mit einem Rollgabelschlüssel zugeschlagen. Ja, er ist dann hingefallen, er hat auch stark geblutet, hat aber zunächst noch wohl gelebt, so wie es einer der beiden Jugendlichen später geschildert hat. Und einer der beiden 16-Jährigen soll dann auf Anweisung des anderen einen Kabelbinder genommen haben und Steffen Braun schließlich erdrosselt haben. Der Jugendliche, der ihn erdrosselt hat, hat das vor Gericht und auch bei der Polizei ja so geschildert, dass die Lebensgefährtin das Ganze mit angesehen hat, dass sie nebenan in der Küche gewesen sei und erst nach oben ins Obergeschoss gegangen sei, als Steffen Braun schon zumindest mal schwer verletzt auf dem Boden des Wohnzimmers gelegen hat.
Die Version von der Lebensgefährtin war dann ja etwas anders. Was hat sie damals vor Gericht erzählt?
Genau, die war anders. Sie hat im ersten Prozess und zunächst auch im zweiten Prozess das so geschildert, dass sie von der ganzen Sache überhaupt nichts mitbekommen hat, dass sie im ersten Obergeschoss mit den drei kleinen gemeinsamen Kindern, die sie mit dem Arzt hatte, in deren Zimmern gewesen sei und zur Tatzeit geschlafen habe. Irgendwann habe sie dann ihr Sohn aufgeweckt, der 16-Jährige, und habe gesagt, Mama, ich muss dir was beichten, da unten liegt Steffen Braun und er lebt nicht mehr.
Für die beiden jungen Männer ist das Urteil ja rechtskräftig. Sie wurden wegen Mordes verurteilt und sitzen auch im Gefängnis. Bei der Lebensgefährtin war man sich da teilweise aber noch uneinig. Du hattest damals auch mit einem Strafrechtsexperten der Uni Trier, Mohammad El-Ghazi, gesprochen. Wie bewertete der damals das Urteil?
Ja, es war so eine zweischneidige Sache. Er hat zum einen gesagt, dass er das durchaus nachvollziehen kann, dass das Landgericht so entschieden hat. Er hat aber auch darauf hingewiesen, dass eine Verurteilung wegen Mordes durch Unterlassen bzw. eine Beihilfe zum Mord durch Unterlassen bei der Frau in Betracht gekommen wäre. Das wäre halt je nach Einschätzung des Gerichts auch möglich gewesen. Das Ganze hätte aber vorausgesetzt, sagte El-Ghazi damals, dass die damalige Lebensgefährtin des Mediziners diesem gegenüber eine sogenannte Garantenstellung aufweise.
Was ist eine Garantenstellung?
Dass sie sozusagen dadurch, dass sie die Lebensgefährtin des Mannes ist, auch eine gewisse Verpflichtung hat, auf ihn aufzupassen, um es mal ein bisschen platt zu sagen. Ich habe den Trierer Strafrechtler dann auch gefragt, was er von dem Urteil, das die beiden Jugendlichen bekommen haben, was er dazu sagt, weil das ist ja teilweise auch kritisiert worden. Ich erinnere noch mal dran, einer der Jugendlichen ist zu 9 Jahren Haft wegen Mordes verurteilt worden, der andere zu 6 Jahren Haft. 6 Jahre Haft wegen Mordes klingt natürlich zunächst relativ lasch. Da muss man sagen, dass die Höchststrafe, die das Strafgesetzbuch für Jugendliche vorsieht, auch bei Mordtaten eben bei 10 Jahren liegt. Der eine Jugendliche, der hat ja im Prinzip die komplette Tat geschildert, hat ein Geständnis abgelegt. Ohne dieses Geständnis hätte man damals überhaupt nicht verurteilen können, wie es im Prozess hieß. Das ist ihm dann zugute gekommen. Deswegen ist er in Anführungszeichen nur zu 6 Jahren Haft verurteilt worden. Der andere Jugendliche, der auch den in Anführungszeichen Befehl gegeben hat, jetzt schlagen wir los, der ist zu 9 Jahren Haft verurteilt worden. Der hat allerdings die Tat auch im Prinzip bis zum Schluss geleugnet. Beziehungsweise er hat sie anders dargestellt. Er hat das Ganze dargestellt als sozusagen Notwehraktion, nachdem Steffen Braun sie bedroht hat oder ihn bedroht hat mit einem Messer. Daraufhin habe er halt zugeschlagen. Also er hat es ganz anders geschildert. Und man muss sagen, dass die 9 Jahre, zu denen er letztendlich verurteilt worden ist, ja an die Höchststrafe von 10 Jahren, ich habe es eben gesagt, für Jugendliche heranreicht. Beide sitzen übrigens noch im Gefängnis.
Wie wir eben gesagt haben, wurde gegen alle Urteile Revision eingelegt. Wie läuft das denn so ab bei einer Revision? Kannst du uns da schildern, was dann als nächstes kam?
Bei einer Revision geht es ja darum, ob ein Gericht Rechtsfehler gemacht hat. Also ob ein Gericht ein bestimmtes Verhalten oder so nicht richtig eingeschätzt hat. Das läuft dann so ab, dass das Gericht in Karlsruhe sich das Urteil, die schriftliche Urteilsbegründung genau anschaut. Schaut auch, welche Einwände die Verteidigung vorgebracht hat oder die Staatsanwaltschaft, was die noch für Anmerkungen haben. Und irgendwann müssen die Karlsruher Richter dann entscheiden, ob sie die Revision eben zulassen oder nicht. Das dauert oft mehrere Monate. Im konkreten Fall hat das, wenn ich mich recht entsinne, sogar über ein Jahr, 14 Monate etwa gedauert, bis das Gericht entschieden hat.
Und was genau haben die dann entschieden? Was hat denen nicht gefallen?
Ja, nach Auffassung der Karlsruher Richter hat das Trierer Gericht, das das erste Urteil gesprochen hat, die rechtliche Verantwortung der Mutter eines der Täter deutlich unterschätzt, der Lebensgefährtin also. Die war nämlich während des ganzen Geschehens im Haus der Familie in Geroldstein. Das ist ja auch unstrittig gewesen und sie habe nicht eingegriffen. Und das war für den Bundesgerichtshof ein ganz entscheidender Punkt. Die haben nämlich gesagt, dass sie auch eine sogenannte Überwachungsgarantenstellung hat, die Frau. Überwachungsgarantenstellung meint, dass sie als Mutter eines minderjährigen Täters die Pflicht gehabt hätte, ihren Sohn von der Tat abzuhalten. Das hat sie ja nicht gemacht. Und deswegen hat das Gericht gesagt, sie hätte einschreiten müssen, sie hätte ihn abhalten müssen. Und es kam ja noch in dem Fall hinzu, sie ist gelernte Krankenschwester. Das heißt, sie hätte auch die fachliche Kompetenz gehabt, einen schwer Verletzten zumindest mal erst zu versorgen. Das hat sie nicht gemacht. Und beides, so die Richter, hätte den Tod Steffen Brauns möglicherweise verhindern können.
Es ging dann also zurück nach Trier in eine neue Runde. Hätten dabei auch die Urteile der beiden Halbbrüder verändert werden können oder ging es dabei wirklich nur um den Fall der Mutter?
Es ging jetzt letztendlich tatsächlich nur um den Fall der Mutter. Es war zwar auch im Fall der beiden Brüder Revision eingelegt worden von den Verteidigern, aber diese Revision ist ja vom Bundesgerichtshof nicht zugelassen worden. Das heißt, die Urteile waren letztendlich rechtskräftig. Bei der Wiederaufnahme ging es tatsächlich nur um den Fall der Mutter. Und es ging da auch nicht um den Vorwurf der Brandstiftung. Das war rechtskräftig geworden. Brandstiftung, nochmal zum Hintergrund. Der Wagen Steffen Brauns, der ist ja angezündet worden. Und da war die Mutter auch dabei und hat geholfen, zumindest bei der Vorbereitung geholfen. Und dafür ist sie auch verurteilt worden. Dieser Passus des ersten Urteils war rechtskräftig. Der wurde also nicht mehr in der Revisionsverhandlung angesprochen, sondern es ging nur noch um die Sache mit der unterlassenen Hilfeleistung und dieser Garantenstellung der Mutter.
Die Lebensgefährtin hat dann in dem neuen Prozess ihre Version der Geschichte auch nochmal angepasst. Warum das? Warum hat sie sich dann entschieden, doch noch die Wahrheit zu sagen?
Ja, angepasst ist nett formuliert. Sie hat ja im Prinzip das, was einer der Jungs vorher schon gesagt hat, bestätigt, nachdem sie es die ganze Zeit bestritten hatte. Nochmal zur Erinnerung, einer der beiden jugendlichen Täter hat ja gesagt, die Lebensgefährtin des Arztes war während der Tat im Nachbarraum, hat das Ganze mit angeschaut. Und das hat die Frau ja die ganze Zeit in Abrede gestellt. Sie hat gesagt, ich habe überhaupt nichts davon mitbekommen. Ich war oben im Obergeschoss der Wohnung und habe dort im Kinderzimmer mit den drei kleinen Kindern geschlafen. Und jetzt räumte sie auf einmal plötzlich ein, am letzten Verhandlungstag, das war doch so, wie es der Jugendliche gesagt hat. Ich war tatsächlich in der Küche, als Steffen Braun niedergeschlagen wurde.
Wie kam dieser Sinneswandel?
Ja, auch das ist relativ einfach zu erklären. Ein Geständnis wirkt sich immer strafmildernd aus auf das Urteil. Auch wenn es wie hier jetzt in letzter Minute eigentlich gekommen ist. Das war ja tatsächlich im Prinzip kurz vor Abschluss der Beweisaufnahme. Die Staatsanwaltschaft hat sich schon auf die Plädoyers vorbereitet. Es sollte an dem Tag auch das Urteil gesprochen werden. Es wurde ja auch letztendlich gesprochen, so dass es eigentlich ein bisschen überraschend kam, dass es plötzlich hieß, können wir uns mal treffen? Können wir mal miteinander sprechen? Es war so ein Wille der Verteidigung. Darauf haben sich Gericht, Verteidigung und Staatsanwaltschaft im Kämmerchen zurückgezogen, haben dann eine Viertelstunde, 20 Minuten miteinander geredet. Das ist durchaus nicht unüblich in Prozessen. Da geht es um Absprachen, um mögliche Höchststrafen bei einem Geständnis, was da zu erwarten ist. Da müssen sich die Parteien nicht drauf einlassen. In dem Fall war es aber so. Man hat sich bei dieser Absprache im stillen Kämmerlein, das muss nachher veröffentlicht werden, was da geredet worden ist, auf eine Höchststrafe von 6 Jahren bei einem Geständnis verständigt. Und deswegen kam es dann halt zu dem Sinneswandel der ehemaligen Lebensgefährtin, weil im anderen Fall sie eine noch höhere Strafe zu erwarten gehabt hätte. Das ist natürlich der Grund für dieses Geständnis.
Hat sie dann das Geständnis selbst vorgetragen?
Das hat sie nicht. Es war vielleicht auch ganz schlau, das nicht zu machen. Da verplaudert man sich ja auch schon mal. Es hat einer ihrer beiden Verteidiger gemacht. Er hat es im Namen der Frau abgegeben. Hat dann eingeräumt, dass die Aussage, die sie vorher getätigt hat, so nicht der Wahrheit entsprochen hatte, sondern dass sie durchaus von der Küche aus mitbekommen hat, dass ihr leiblicher Sohn und dessen Halbbruder auf Steffen Braun eingeschlagen haben, dass der dann am Boden lag und dass sie erst dann nach oben gegangen sei zu den Kindern. Das hatte sie, wie gesagt, bis dahin immer geleugnet. Jetzt hat sie es halt gestanden. Und dann hat der Verteidiger noch im Namen seiner Mandantin gesagt, dass sie den Vorfall außerordentlich bedauere und sie ihren Sohn und dessen Halbbruder von der Tat auch hätte abhalten müssen.
Wie hat die Lebensgefährtin denn auf dich gewirkt, als das vorgelesen wurde? War sie da erleichtert oder
Das Problematische oder das für uns Journalisten vielleicht Unbefriedigende war, dass sie mit dem Rücken zu uns saß, was normalerweise nicht der Fall ist, aber im konkreten Prozess war es eben so, sodass wir ihre Gefühlsregungen nicht sehen konnten. Aber was man ihr schon während des Prozesses, auch in Prozesspausen, wenn man mal aufgestanden ist oder so, angemerkt hat, dass sie das Ganze schon sehr mitgenommen hat. Sie hat sich die Tränen dann auch aus dem Gesicht gewischt. Das war auch nicht irgendwie gekünstelt oder machte zumindest auf mich nicht einen gekünstelten Eindruck. Und ja, man muss dazu sagen, sie sitzt ja inzwischen auch fast schon 3 Jahre in Untersuchungshaft, hat vor dieser Zeit auch ihre eigenen Kinder das letzte Mal gesehen. Die sind inzwischen in einer Pflegefamilie beziehungsweise in Heimen untergebracht, dass das Ganze sie arg mitnimmt und jetzt auch natürlich die Aussicht, dass sie noch ein bisschen hinter Gittern bleiben muss, weil die Strafe, die sie bekommen hat, ja jetzt höher ist als vorher. Das hat schon auf sie gewirkt, das hat man ihr angemerkt.
Wie hoch ist denn die Strafe?
Ja, sie ist jetzt zu 5,5 Jahren Haft wegen Totschlags durch Unterlassen und eben diese Brandstiftung, die schon rechtskräftig war. Das ist eine Gesamtstrafe, 5,5 Jahre verurteilt worden. Und ja, das ist ja fast doppelt so hoch wie die Strafe, die sie beim ersten Mal erhalten hat. Also da gab es schon einen mächtigen Nachschlag, wenn man das so flapsig mal sagen kann an der Stelle.
Die Frau hat also quasi zugegeben, dass sie gelogen hat vor Gericht. Das wird aber bei uns so gesehen nicht bestraft.
Nein, wenn jemand das wird überhaupt nicht bestraft. Der Angeklagte darf lügen. Also das ist auch straffrei. Da wird er deswegen nicht härter bestraft, als wenn er die Wahrheit sagt. Anders sieht es bei Zeugen aus, die sind zur Wahrheit verpflichtet.
Andersrum wird das dann ja aber, wie du auch eben geschildert hast, ein Geständnis wird dann aber belohnt.
Das wird belohnt, weil das natürlich auch allen Prozessbeteiligten, auch dem Gericht, die Wahrheitsfindung erleichtert. Das heißt, wenn jemand sagt, es war tatsächlich so, wie der eine Zeuge, oder in dem Fall war es ja auch einer der Täter, gesagt hat, ist es für ein Gericht natürlich auch leichter, ein Urteil zu begründen.
Du hast eben schon gesagt, die Frau sitzt seit 3 Jahren in Untersuchungshaft. Ist das üblich bei solchen Prozessen?
Ja, es ist deswegen üblich, weil das Urteil noch nicht rechtskräftig ist. Wenn das Urteil rechtskräftig ist, kommt sie in die sogenannte Strafhaft und damit ist die Untersuchungshaft sozusagen beendet. Aber bis zu einem rechtskräftigen Urteil gilt sie ja noch als unschuldig.
Ist die Sache denn jetzt damit abgeschlossen oder meinst du, da kommt noch was?
Theoretisch denkbar ist, dass auch gegen dieses Urteil Revision eingelegt wird. Dafür haben die Verteidiger eine Woche Zeit. Diese Frist ist noch nicht abgelaufen, von daher kann ich es nicht sagen. Ich halte es aber für unwahrscheinlich, eben wegen der Verständigung, die dem Ganzen vorausgegangen ist. Man hat sich ja im Grunde genommen mit allen Parteien auf eine mögliche Bestrafung der Frau zwischen 5 und 6 Jahren geeinigt, jetzt in der Mitte getroffen, bei 5,5 Jahren. Ich denke, dass dieses Urteil von allen Seiten akzeptiert wird. Alles andere würde mich wundern, aber wie gesagt, theoretisch möglich ist es, auch gegen ein solches Urteil noch Revision einzulegen.
Und wie wirkte jetzt abschließend der ganze Prozess auf dich? Du warst ja bei fast jeder Verhandlung dabei.
Ja, es war schon ein spektakuläres Verfahren, das muss man einfach sagen. Und es war auch ein Verfahren mit einem relativ großen öffentlichen Interesse. Also ich habe selten gesehen, dass die Zuschauerbänke im Trierer Landgericht, im großen Sitzungssaal des Landgerichts, so gut gefüllt waren wie im Fall Steffen Braun. Und man sieht es ja auch an den Abrufzahlen bei uns im Internet, dass der Fall auf ein sehr großes Interesse der Leserschaft stößt.
Ja, danke dir, Rolf. Auf jeden Fall vielen, vielen Dank, dass du nochmal mit uns über den Fall gesprochen hast.
Gerne.
In einem der bedeutendsten Mordfälle der letzten Jahre wurde für eine der Angeklagten ein neues Urteil gesprochen. Die ehemalige Lebensgefährtin des ermordeten Dauner Arztes Steffen Braun wurde nach einer Revision doch noch wegen Totschlags verurteilt. Wie sich der ganze Fall über die Jahre entwickelt hat, könnt ihr auch auf volksfreund.de nachlesen. Unsere erste Folge zu Steffen Braun verlinken wir euch auch in den Shownotes. Dabei sprechen wir auch nochmal ausführlich über den ersten Prozess und die Ermittlungen zu dem Fall.
Mehr zu den spannendsten Verbrechen aus der Region findet ihr auf volksfreund.de/Spurensuche. Ihr könnt uns wie immer auch gerne schreiben an podcast@volksfreund.de. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Trierischer Volksfreund. Entdecken Sie unser komplettes Podcast-Angebot unter www.volksfreund.de. Verpassen Sie keine neue Folge und abonnieren Sie uns überall, wo es Podcasts gibt.